Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode besprechen Arne, Wielander und ich zwei Filme. Zum einen machen wir mit dem Christopher Nolan-Ranking weiter und sind bei Inception angelangt. Und ein aktueller Film stößt auch noch dazu, nämlich Masters of the Universe, der in der Woche, in der unsere Podcast-Folge erscheint, auch im Kino anläuft. Fangen wir an mit Inception. Ich habe den Film, glaube ich, zur Vorbereitung dann das insgesamt vielleicht 7. oder 8. Mal gesehen. Und man sagt ja über manche Filme immer so schön, es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Und dann ist mir klar geworden, dass dieser Sinnspruch vor allen Dingen so zu deuten ist, dass es immer deswegen etwas Neues zu entdecken gibt, weil man einfach vieles vorher nicht verstanden hat. Und bei mir ist es genauso. Ich habe den Film gesehen, verstehe manches immer noch nicht, verstehe etwas davon ein wenig mehr, aber dieses immer etwas Neues zu entdecken bedeutet vielleicht auch, dass ein Film einen ein wenig überfordert. Christopher Nolan befand sich 2010 auf dem Höhepunkt, ich will nicht sagen Höhepunkt seiner Macht, weil er jetzt ja mit seinen komplett IMAX-Filmen und den Riesen eben wie Oppenheimer und The Odyssey noch mehr Geld zur Verfügung hat, aber er befand sich vielleicht auf dem Höhepunkt seiner kreativen Darstellungskraft. Ich bin ja nicht der größte Fan von The Dark Knight, ich finde den zu kompliziert. Wir haben über die Geldströme in Hongkong geredet und diesen ganzen Quatsch, um das Ganze zu erden. Und hier versucht er sich noch einmal zu übertreffen mit einer perfekten Fusion aus Kopfkino und Actionkino, aber wie ich finde, mit nicht immer gelungenem Ergebnis. Das ist eine Art von Mindfuck-Art, die er da versucht zu machen. Er kann sich nicht wirklich entscheiden, ob er einen James Bond Piz Gloria Actionfilm drehen will oder einen gedanklichen Film. Für mich wirkt das ein bisschen glitschig oder wie so ein Glitch, als würde diese beiden Konzepte nicht hundertprozentig miteinander funktionieren, einmal epischer Erzähler zu sein und ein Actionkino zu revolutionieren. Vielleicht hat er danach den etwas schlichteren, wenn auch, wie ich finde, besseren The Dark Knight Rises gedreht.
Das war der Podcast Freiwillige Filmkontrolle. Bis zum nächsten Mal. Der Film ist unbegreiflich. Es ist vollkommen hermetisch. Ich hab den Film bis heute nicht verstanden. Damals nicht verstanden, habe ihn jetzt nicht verstanden. Ich habe ihn nicht 7-mal gesehen. 2-mal gesehen. Er ist auch sehr lang, wie jeder Nolan-Film. Es ist wahr. Es ist ein James-Bond-Film, der aber also vollkommen intellektuell ist. Also ist vollkommen durchgeistigt, dazu auch aber auch noch spinnert und hat also so fabelhafte Ideen, bei anderen Filmen von Nolan besser zu durchschauen sind. Und hier durchschaut man manches nicht, weil so vieles Traum ist, weil vieles an den Haaren herbeigezogen ist, weil es ja eigentlich darum geht, dass jemand in den Kopf oder in das Gehirn eines anderen Menschen eindringt und da manipuliert. Dann versteht man auch nicht, warum DiCaprio sozusagen einen Wirtsmenschen braucht, weil er das alles selbst nicht mehr ausführen kann. Er ist zugleich auch Dieb, er ist Gejagter. Michael Caine ist mal wieder der Vater oder Großvater. Also DiCaprios Vater. Und DiCaprio hat hier einmal, vielleicht zum letzten Mal, die Heldenrolle von James Bond. Also war noch in dem richtigen Alter, um diese Rolle spielen zu können. Wie immer bei Nolan-Filmen sage ich, amerikanische Schauspieler sind nicht so gut in Nolan-Filmen. Finde ich ja auch, wobei DiCaprio das schon sehr gut macht, aber das ist eigentlich auch eine ziemlich glatte Rolle.
Wir haben seit spätestens Prestige sind Filme von Nolan, auch wenn The Prestige sehr gut ist, anstrengend zu gucken, weil man einen großen Vorteil erlebt, wenn man von der ersten Minute an der Filme wachsam ist, weil schon in den ersten Minuten in einer Vorausschau Elemente des späteren Twists oder der späteren Auflösung gebracht werden. Bei The Prestige waren es die Zylinder, die allesamt transportiert werden. Hier sind es bestimmte Dialogszenen und Einzeleindrücke von Marion Cotillard, Sie sagt am Anfang, als die beiden sich in der Villa treffen, wenn ich jetzt springen würde, würde ich dann überleben. Ne? Und Leonardo DiCaprio sagt, mit einem Kopfsprung vielleicht. Und das greift schon einiges vorweg von dem, was passiert. Auch Zitate wie Ideen sind hoch ansteckend und bleiben haften. Es ist eine so eine Built-in-Welt, so eine bereits gelebte Welt, in der man bestimmte Realitäten akzeptieren muss, um sich darauf einzulassen. Denn dieses Prinzip der Inception wird ja nie wirklich erklärt. Es wird lediglich die Technik gezeigt. Du bekommst eine Infusion in den Arm, verfällst in Tiefschlaf und gehst dann in die Traumebene. Es wird dann kurz darüber geredet. Ich glaube, Joseph Gordon-Levitt macht das, als er sagt, dass das Militär dieses Traumsharing-Programm entwickelt hat. Es sei ein Programm für Soldaten, die, wenn sie üben, sich umzubringen, sich dann erschießen können, um dann anschließend aufzuwachen. Diese Traumebene zeigt sich in manchen Bildern. Ich bin immer noch sehr, sehr beeindruckt und frage mich bis heute, was diese Szene wirklich zu bedeuten hat, jetzt unbewusst, in der Leonardo DiCaprio, ich glaube, das ist in Nordafrika, vor Häschern flieht und es dann gerade mit Mühe und Not durch eine perspektivisch immer enger werdende Wand schafft, sich hindurch zu quetschen. Das muss irgendeine Bedeutung haben, die ich noch nicht verstanden habe. Da wird aber in dieser Action-Szene großen Wert beigelegt. Ich habe großen Respekt vor dem, was dort Limbo genannt wird, ne, was sozusagen ein ewiger Albtraum ist, oder wie sie es nennen, den unentworfenen Traumraum, das unendlich rohe Unterbewusstsein, in das man gelangt, wenn man zu tief betäubt wird und dann anschließend im Traum getötet wird. Ne, es ist eine Vorstellung des Jenseits, sich irgendwo zu befinden, wo man nichts mehr sieht und nichts mehr empfindet und ewig verbleibt. Dazu natürlich auch Bilder wie, die vielleicht ein bisschen on the nose sind, wie diese Fahrstuhlfahrt, die immer tiefer geht in Cops Unterbewusstsein, wo man dann ganz unten auf der untersten Ebene im Keller quasi dann durch das Eisengatter des Fahrstuhls geht und dann die verstorbene Frau sieht. Naja, eine andere Frage, die ich mir stelle, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, es geht ja letzten Endes darum, diesem Robert Fisher, gespielt von Cillian Murphy, einen Gedanken einzupflanzen, nämlich die Firma des verstorbenen Vaters, gespielt von Pete Postlethwaite, schwieriger Name, aufzulösen. Die Frage ist, ist es denn eigentlich moralisch, überhaupt Menschen diese Gedanken einzupflanzen, wenn er gar nicht aufgrund freien Willens passiert? Cillian Murphy findet ja so ein bisschen Frieden, weil ihm eingepflanzt wird, sein Vater sei doch stolz auf ihn gewesen, der ihn eigentlich verachtet. Das ist eine Manipulation, die vordergründig als gut dargestellt wird, weil Saito, gespielt von Ken Watanabe, der Kontrahent ja sagt, wir müssen dieses Kartell zerschlagen, damit es kein Monopol bleibt und die Welt beherrscht. Aber eigentlich ist es schon eine ziemlich miese Nummer, oder?
Wer sind denn eigentlich die Auftraggeber, mit denen DiCaprio es zu tun hat? Das wird mir richtig
das
klar.
Das ist Ken Watanabe. Ja, genau. Ken Watanabe ist ein japanischer Schauspieler. Es geht aber weniger um Nationen, die gegeneinander kämpfen, als um einzelne Industrielle. Saito ist halt derjenige, der Cop, so heißt DiCaprio im Film, immer schon beauftragt hat, bestimmte Dinge zu tun. Und ihm sagt, es ist ein wirtschaftliches Problem, wir haben eine Monopolstellung, vielleicht will er einfach auch nur selber aus Geldgier den Laden alleine schmeißen auf der Welt. Aber er sagt, wir müssen gucken, dass diese Firma aufgelöst wird. Und Leonardo DiCaprio ist ein Gun for Hire, ohne großen moralischen Kompass. Allerdings wird ihm fälschlicherweise der Mord an seiner Ehefrau angelastet, weswegen er nicht mehr in die USA einreisen kann, um seine Kinder zu sehen. Saito wiederum verfügt angeblich über die Mittel, allein per Telefonanruf aus einem Flugzeug heraus, ihm die problemlose Einreise und damit die Wiedervereinigung mit den Kindern und Michael Caine zu ermöglichen.
Aber die Kinder könnten zu ihm kommen, wo immer er sich befindet, in England.
Ja,
oder
vielleicht ist es sogar möglich, das ist eine Sache, die nie geklärt wird. Ja. Es ist so, er hat hier, ich will nicht sagen erstmals, aber doch, ich glaube schon erstmals, er hat hier das ambige oder das ambivalente Ende, das es in The Dark Knight Rises mit der Atombombe und dem vermutlichen oder nicht vermutlichen Tod Batmans ja auch gibt, hat das hier 2 Jahre vorher nochmal vorgelebt. Dieses Ende wird extrem viel diskutiert. Vielleicht ist es das Ende, das am meisten diskutiert wird von allen Nolan-Filmen. Es geht um den Kreisel. Jeder, der in eine Traumebene hineingeht, braucht ein Totem, sprich eine Art Symbol oder ein Gegenstand, den nur er so sehen kann in seiner Funktion, wie es möglich ist. Allein dann weiß man, dass man sich nicht im Traum eines anderen Menschen befindet, sondern in seiner eigenen Realität. Ich hoffe, ich habe das richtig hinbekommen. Und diesen Totem ist der Kreisel, der am Ende, den er, als er mit seinen Kindern wieder vereinigt wird, dann auch in eine Kreisbewegung bringt. Und die Kamera blendet ab, bevor wir sehen können, ob der Kreisel hinfällt oder nicht. Denn wenn er nämlich hinfällt, ist es die realistische Welt, denn jeder Kreisel fällt irgendwann hin. Wenn er auf ewig sich weiter spinnt, befindet er sich in einem Traum. Hier blendet Nolan ab. Das ist sehr, sehr gut gemacht, weil man dadurch mit dem Film auch immer weiter zu tun hat. Es gibt verschiedene Indizien, man kann das natürlich auf Reddit und so weiter nachlesen. Nolan hat sich dazu auch geäußert, die Hinweise darauf geben, ob Cobb am Ende einfach nur die Wiedervereinigung mit den Kindern träumt oder nicht. Er sagt immer wieder die ganze Zeit, wenn ich die Gesichter meiner Kinder wiedersehen will, dann muss ich in die wirkliche Welt. Und das sieht er am Ende. Er sieht am Ende seine Kinder von vorne, nicht nur von hinten, sondern auch ihre Gesichter, was ein Indiz dafür wäre, dass er sich in der echten Welt befindet. Ich sage immer wieder, scheiß Kreisel, der soll endlich umkippen. Ich bin überhaupt kein Fan von ambivalenten Enden. Ich will, dass es ein Happy End gibt. Und ich gönne ihm das auch, seine Kinder wieder zu sehen. Ne? Unabhängig davon, vielleicht übergebe ich wieder weiter an dich, gibt es auch noch andere Szenen oder andere Gedanken, die mir gekommen sind. Ich habe mich gefragt, wieso in seinem Traumleben ist er bei seiner verstorbenen Frau? Warum bleibt er nicht einfach bei ihr? Es ist so viel wichtiger, in der wahren Welt zu sein. Gut, es gibt die Kinder natürlich, aber er kann in seiner Traumwelt, er muss sich, es ist doch besser, wenn er aufwacht, anstatt bei seiner verstorbenen Frau zu bleiben, weil er dann wieder mit seinen Kindern vereint ist. Aber das sind Fragen, mit denen man sich dann halt während der ganzen Zeit beschäftigt. Ne? Irgendwann schafft er es aus dem Limbo raus und Saito, den man so ein bisschen als ergrauten Samurai-Kämpfer fast schon in seiner Villa gesehen hat, wacht dann auch auf dem Flugzeug, eine wirklich sehr, sehr gut gespielte Szene, vielleicht meine Lieblingsszene im gesamten Film. Alle schaffen es, aus dem Limbo rauszukommen und man sieht Leonardo DiCaprio tatsächlich dieses Erstaunen an und Saito auch. Denn im Limbo, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, kommt einem eine Minute im wahren Leben vor, wie noch mehr als 10 Minuten im Traum. Denn die einfache Traumebene bedeutet 10 Minuten wahres Leben. Die Traum im Traumebene ist dann, glaube ich, multipliziert nochmal mit 10, sind 100 Minuten. Und die dritte Traumebene und so weiter werden dann wahrscheinlich 10.000 Minuten. Ich habe jetzt keinen Bock, das auszurechnen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Alle wachen am Ende auf, sind erleichtert, dass sie immer noch im Flugzeug befinden. Ja.
Ja, und DiCaprio erklärt das mit der Stunde oder mit den 5 Minuten Cotillard, die es auch nicht so richtig versteht. Aber wird ja halt gesagt, es kommt dir nicht nur so vor, als wäre es eine sehr lange Zeit gewesen. Aber in Wahrheit waren es nur 5 Minuten.
Ja.
In der Realität. Mhm. Also der Film ist auf eine Art, dachte ich eben, ein Blade Runner eigentlich. Wenn die Frau in Blade Runner Klavier spielt und glaubt, sie habe Erinnerungen an das frühere Klavierspiel. Sie glaubt, sie habe als Kind Klavier gelernt und das hat sie gar nicht. Also, falsche Erinnerungen. Und dann die Traurigkeit oder die unendliche Melancholie darüber, als sie begreift, dass es gar keine echten Erinnerungen sind. Sie hatte diese Vergangenheit nicht.
Ja, das stimmt. Aber nun lebt sie lebt ja natürlich in Cobbs Traum, vor allen Dingen als Zombie weiter. Ne? Sie kommt immer dann in Aktion, wenn sie als Störfaktor für die Mission, auch die James-Bond-Mission auf Piz Gloria, dann den Safe manipulieren will, ein Messer in der Hand trägt. Also sie ist ein wirklich sehr, sehr bösartiges Teufelchen in seinem Traum.
Ja.
Ich will noch kurz was sagen zu Leonardo DiCaprio und deiner These, die ich weitestgehend stützen würde, dass Christopher Nolan mit britischen Schauspielern besser dran ist als den amerikanischen. Für Leonardo DiCaprio ist es immer sehr, sehr wichtig, mit möglichst vielen hochrangigen Regisseuren zu drehen. Klingt ein bisschen wie eine Binsenweisheit. Welcher Schauspieler will das nicht? Er ist aber einer der wenigen, die Macht haben, das auch zu tun. Auf mich wirkt Leonardo DiCaprio tatsächlich so, als wollte er unbedingt mit Nolan drehen und hat deswegen diese Rolle angenommen. Er wirkt auf mich nicht so, als ginge er wirklich die Extra Mile für seine Rolle, wie das zum Beispiel Christian Bale als Batman taten oder auch Matthew McConaughey, Amerikaner wiederum, in Interstellar. Für mich, Leonardo DiCaprio hat einen Rollentyp, den er einfach sehr, sehr gut macht. Den nervösen Mann, der untergeht. Und diese Rolle spielt er sehr gut, aber er wirkt auf mich nicht wie jemand, der viel mit Nolan über die Rolle gesprochen hat. Ich stelle mir jemanden vor, der das Drehbuch bekommt, sich die Zeilen durchliest und weiß, ja, das kann ich machen. Das kann ich wirklich tun. Aber gerade die Szenen, die seine Zerrissenheit zeigen und seine Schuldgefühle, weil er sich für den Tod von Maria Cotillard, Maul heißt sie in der Rolle, verantwortlich fühlt, die wirken für mich ein bisschen wie ein Playbook, Leo. Das nehme ich ihm irgendwie nicht ab. Also ich habe das Gefühl, er hat die Rolle gern angenommen. Er wollte sie unbedingt machen. Sie gilt als eine seiner populärsten in einem der Filme, in denen er mitmacht, die auch am populärsten sind. Aber es ist, mir kommt das Herzblut irgendwie bei ihm nicht rüber.
Hm. Ja, das war noch vor der Wolf of Wall Street, und aber schon nach Gangs of New York.
Nee, es,
oder?
Es, ja doch, es war vor dem Wolf. Ja. Ich Wolf hatte gerade an den Paten gedacht.
Glaub, ja, ja. 2012. Ja. Er hatte schon mit Scorsese gearbeitet und schlechte Erfahrungen mit Gangs of New York gemacht, weil das der Film war, der Scorsese überfordert hat, nachdem er ihn schon Jahrzehnte nahezu nicht finanzieren konnte. Als er ihn dann finanzieren konnte, wuchsen ihm Set, Technik und also die gewaltigen Dimensionen über den Kopf. Und wahrscheinlich war es nur der Finanzierung durch DiCaprio zu verdanken, dass er Gangs of New York überhaupt zu Ende bringen konnte ohne Nervenzusammenbruch, aber er war extrem schlecht gelaunt, was DiCaprio später auch freimütig bekannt hat. Ich finde es keine große schauspielerische Leistung oder keine besondere Leistung von DiCaprio, der natürlich immer irgendwie gut ist, aber eben nicht so gut, wie manchmal Bale gut ist und früher Russell Crowe. Also ist schwer zu sagen. Es ist auch immer eine Frage der Sympathie. Sicher wollte er mit Nolan arbeiten. Nolan wollte auch gern mit ihm arbeiten. Hat dadurch sicherlich nochmal 20 Millionen an Budget bekommen, dass DiCaprio mitgespielt hat. Ja, kurzum, ich will schon zur Bewertung kommen. Ich würde sagen 3.
Ich habe den Film schlechter geredet, als ich ihn finde. Ich gebe ihm doch 4, auch wenn ich ihn vielen Dingen nicht verstehe und etwas verschroben finde in der Zusammensetzung aus Actionfilm und Konzeptfilm. Kurz zu Leonardo DiCaprio, während du das erzählt hast, und Scorsese, ich habe darüber nachgedacht. Weißt du, er hat inzwischen mehr Filme mit ihm gedreht, als Robert De Niro es gemacht hat. Und doch fallen uns doch viele Rollennamen gar nicht unbedingt ein. Ja. Bei De Niro und Scorsese haben wir immer den Jake LaMotta aus Raging Bull. Wir haben auch Rupert Pupkin. Aber bei Leo, gut, man findet die historische Figur des Jordan Belfort aus Wolf of Wall Street, aber so richtig viele Namen fallen einem, Howard Hughes, aber auch nur, weil er halt ein reales Vorbild ist. Aber er hat im Grunde genommen seine Rollen nicht so zementiert, ne?
Ja, man muss ja sagen, die Filme sind nicht so gut. Also der Wolf, bei dem Scorsese dann wieder in sehr guter Stimmung war und die ganze Zeit Witze gemacht hat, auch laut DiCaprio. Es gibt sogar Set-Aufnahmen, die das zeigen, wie da in dem Büro gealbert wird, also in dieser Büroetage, wo die großen Reden DiCaprios stattfinden. Da war Scorsese geradezu hysterisch gut gelaunt. Aber was will ich nur eigentlich sagen? Ach so, ja. Das ist, glaube ich, der beste dieser Filme. Die anderen haben sich ja überhaupt nicht eingebrannt. Also auch Shutter Island würde ich nicht.
Stimmt, aber du hast einen vergessen. Ich weiß, du magst ihn nicht, aber es ist nicht mein Lieblingsfilm von Scorsese, aber ich finde ihn eigentlich nach Taxi Driver am zweitbesten. Jetzt müsst ihr wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich würde sagen, The Departed ist ein hochdekorierter, aber trotzdem sehr unterschätzter Film.
Ja, ist aber auch vor allem Matt Damon-Film, der eigentlich unnötigerweise auch noch Jack Nicholson hat.
Der wollte ja einfach mit ihm mal drehen.
Ja. Mit dem Scorsese aber gar nichts anfangen konnte.
Das ist richtig.
Und der hat ja auch gesagt, ich hab Nicholson mal machen lassen, der wollte noch eine Szene und noch eine Szene. und immer noch länger spielen und habe ich die Kamera schon ausgeschaltet und Nicholson hat immer noch weitergespielt und später wurde das alles geschnitten.
Ja, gut. Nicht zu vergessen als letzte Notiz nochmal, der Betonmischer. Tatsächlich hat sich Joseph Gordon-Levitt und sein Antagonist in einem echten Set bewegt, als es diese Drehszene gab. Es hat so ein bisschen erinnert an Kubricks 2001 Raumschiff. Und die haben tatsächlich gekämpft in einer drehbaren Bühne. Hm. Sah gut aus. Gut, also jetzt haben wir unsere Bewertung gemacht. Ich will noch ganz kurz über He-Man reden, weil Masters of the Universe jetzt im Kino anläuft, ein Film von Travis Knight. Arne, hast du früher mit He-Man-Figuren gespielt?
Nein, ich kannte sie, aber ich glaube, ich war sozusagen schon darüber hinaus. Ich habe He-Man nie so wahrgenommen, wie ich Spider-Man wahrgenommen hatte oder Batman oder auch Superman. Aber du wirst mir sicher etwas über He-Man erzählen.
Ja, ich habe vorhin mit Stefan Rehm, unserem Kollegen vom Musikexpress, hochgeschätzt, viele Grüße, nochmal darüber geredet. Er hat gesagt, und er hat wohl auch ein bisschen damit recht, He-Man hat die 80er nicht wirklich überlebt. Wer sich heute damit beschäftigt, klar gibt es Kinder und Söhne, die sich das ansehen, aber eigentlich ist das ein Generationsphänomen, das von 80er-Jahre-Kindern mitgenommen wird, die heute in ihren 40er und 50er sind. Aber das Phänomen He-Man hat sich eigentlich nicht wirklich in die 90er oder 0er Jahre weiter übertragen und wird heute fackelträgermäßig vorgeführt von unseren Kindern, das stimmt. Dieser Film war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Er hat keine großen Ambitionen. Er ist ein, wie man sagen würde, Popcorn-Film, will keine großen Philosophien vertreten, macht das, was er macht, aber sehr, sehr gut. Wir alle wissen ja, dass He-Man und Skeletor und die ganzen Figuren, dass die sehr, sehr camp sind. Ne? Man denkt, das müssten eigentlich C-Figuren sein. Aber es bietet sich daher auch an, und das hat der Regisseur auch getan, dass auf eine sehr, sehr liebevoll ironische Art und Weise zu erzählen. Ich würde sagen, es ist nicht so stark wie Phil Lord und Christopher Miller, als sie ihre Spider-Man-Filme gedreht haben, 21 Jump Street. Project Hail Mary ist eigentlich gar nicht so selbstironisch. Aber He-Man wird schon sehr, sehr aufs Korn genommen von ihnen. Und auf eine sehr, sehr kluge Art und Weise. Das Einzige, was mich fast ein bisschen nervt, ist, das hast du ja bei Marvel-Filmen einfach auch, das ist der letzte Akt des Films, der immer davon leben muss, dass es sehr, sehr in Anführungszeichen beeindruckende CGI-Einstürze, Schlosszertrümmerungen und Figuren geben, muss durch die Gegend geworfen werden. Das ermüdet halt doch ein bisschen sehr, sehr schnell. Aber dieser Film behandelt auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise all die Begriffe, mit denen wir uns heute auseinandersetzen. Die ganzen Debatten über Empowerment, Männlichkeit, Weiblichkeit, Vogue und so weiter. Und dieser Film entzieht sich diesen Theorien eigentlich mit sehr, sehr lustigen Dialogen. Ne? Also Man at Arms, gespielt von Idris Elba, sagt zu seiner Tochter Teela, ich dachte immer, die heißt She-Ra, aber die wird anscheinend jetzt neuerdings auch Teela genannt. Er sagt zu ihr, du bist der Mann, der ich nie sein konnte. Ne? Und dann guckt sie ihn an, was willst du damit eigentlich sagen? Das zeigt eigentlich, dass die Helden und Schurken dort im Grunde genommen über ihre Rollen nachdenken oder sie falsch wiedergeben und heutzutage als altmodisch gelten. So, es gibt auch einen Roboter, der nämlich so ein bisschen an den Rogue One-Roboter, der so ein bisschen die Aufgabe übernommen hat, die Aktion der Lebewesen zynisch zu kommentieren. Und dieser Roboter, ich glaube, der heißt Roboto, ist ein bisschen albern, aber links bestimmt auch als echte Figuren. Orko sieht man übrigens zum Glück nicht, nur im Abspann. Der sagt über die Menschen, es kommt mir so vor, als wollten die Menschen einfach nur die ganze Zeit sterben. So. Und das trifft es ein bisschen ganz gut, weil die rennen die ganze Zeit aufeinander los. Es gibt natürlich entsprechend viele Kloppereien. Aber die größte Pointe für mich ist, bevor ich nochmal an dich übergebe, dass, obwohl ich weiß gar nicht, ob das so in der Erzählung oder im Kanon von He-Man auch schon so vorgekommen ist, mir kam es auf jeden Fall jetzt neu vor, ist, dass diese ganzen blöden Namen, die alle haben, gut, Buzz-Off oder Stinkor gibt es ja jetzt nicht, aber die ganzen Namen wie Trapjaw oder Ram-Man oder Fisto, über den es natürlich extrem viele Witze gibt, aus einem ganz bestimmten Grund, dass die alle nicht naturgegeben so heißen, sondern dass dieser Prinz Adam, also He-Man, dass der denen einen jungen Namen aus Gag gegeben hatte, um die überhaupt unterscheidbar zu machen oder die zu identifizieren. Denn er konfrontiert die im Film dann mit dem Namen Hey Fisto und Hey Ram-Man und die gucken ihn nur entgeistert an.
Was zeichnet denn He-Man eigentlich aus? Hat er Superkräfte? Mhm. Er hat Superkräfte und ist aber auch eine humoristische Figur oder ist das nur in diesem Film so?
Das ist ein wichtiger Punkt. Also die ganze Mythologie von Eternia, dem Planeten, seinem Heimatplaneten, die ist eher breitbeinig als komplex, sage ich. Er ist ein Prinz. Ich weiß nicht, ob es im Original-Cartoon auch so ist, aber in der Geschichte ist es so, es ist ein Prinz auf dem Planeten Eternia. Die wichtigste Waffe, die auch gleichzeitig die Herrschaft über diesen Planeten sichert, ist das Schwert. Das ist also recht schlicht. Und hinter diesem Schwert ist auch Skeletor her, der in diesem Film von Jared Leto gespielt wird. Jared Leto greift immer ganz gerne so Kultrollen ab oder so Popkulturrollen und geht daran immer so ein bisschen unter. Im letzten Tron-Film hat er auch mitgemacht. Hier hätte man ihn auch nicht benötigt, weil er durch Verzerrer auch nicht wirklich zu erkennen ist, als Stimme von Skeletor, der ja ein Skelettgesicht hat. Man sieht also auch nicht mehr Jared Leto. Auf jeden Fall, dieses Schwert sichert die Kontrolle über Eternia. Das ist recht schlicht. So, Prinz Adam muss fliehen von Eternia, weil Skeletor angreift und geht durch so eine Art raumdimensionalen Zeitstrahl, landet er auf der Erde. Das ist auch der lustigste Teil des Films, weil dieser Kontrast zwischen diesem Prinzen und der Erde zeigt, dass er seine Heimat nicht vergessen will und immer wieder zurück nach Eternia will, alle mit diesem Schwert konfrontiert und sagt, ich muss mein Schwert wiederfinden, das habe ich nämlich verloren, dann kann ich zurück nach Eternia und die ihn alle für so ein Sci-Fi oder für so ein Nerd oder für so ein Insel halt halten. Ne? Also er arbeitet auf Erden in so einem office-artigen Bürohölle, ne? Also könnte auch in Slough liegen und hat dann, auch das ist so eine Art Metagag, so ein He-Him-Namensschild, was auf He-Man hindeutet an seinem Platz. Googelt die ganze Zeit während der Arbeit nach dem Schwert von Eternia und die das sehen, die denken natürlich irgendwie, ja klar, es ist einfach nur irgendein Rollenspielfreak, ne, D&D. Und er findet dann irgendwann auch diese Waffe, aber natürlich nicht in einem Museum, das ist ja auch der Kommentar, sozusagen auf Erden nicht als Edelwaffe abgegeltet, sondern findet das in so einem Comicladen, wo dann irgendwie auch nur so bebrillte Nerds rumlaufen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr lustiger Kommentar. Es wird dann auch der Cure-Song Boys Don't Cry eingespielt, der irgendwie auch dazu passt, zu ihm, der auch wahrscheinlich nicht aus Zufall ein rosafarbenes Hemd trägt. Offen wir in der Diskussion um das EM-Trikot 24 gelehrt haben, dass rosa eine Zeit lang Farbe der Krieger gewesen ist. Übrigens mit Musik, ne? Also während eines Songs hört man auch die Red Special-Gitarre von Brian May. Er hat einen Soundtrack-Song mitkomponiert. Leider eher ein unauffälligeres Stück. Vielleicht hat man Brian May auch nur benötigt, damit er Lizenzfragen vermittelnd klärt, weil nämlich der Queen-Song Princess of the Universe, der wiederum ein bisschen schräg abfällt gegenüber dem Filmtitel Masters of the Universe, eine Rechtefreigabe bekommt. So, auf jeden Fall wird, ne, also Prince of the Universe wird eingespielt und Freddie Mercury singt ja im Lied Watch This Man Fly und man sieht in der Sequenz dann auch die Actionfigur Ram Man durch die Gegend fliegen. Ja, also das ist wieder ein Schlussteil, der ein bisschen zu dynamisch ist und ein bisschen zu Action betont, während die erste Hälfte des Films das Missverhältnis dieses Prinzen auf Erden wirklich sehr, sehr lustig erzählt ist.
An wen richtet sich der Film? Alte Kinder oder 10-Jährige, 12-Jährige?
Also ich habe einen Film meinem Sohn gesehen, der ihn sehr unterhaltsam fand, aber mit dem Kult oder mit der Geschichte von He-Man nicht so viel anfangen kann. Ich meine, im Grunde genommen kann das jeder entdecken. Ne? Jedes Kind, das mit Spielzeug hantiert, kann diesen Mythos für sich entdecken. Das Spielzeug, ich weiß nicht, ob heutige Kinder sich noch Masters of the Universe Spielzeug wünschen. Für mich war He-Man immer gegenüber den Kenner-Spielzeugen von Star Wars unterlegen, die etwas früher auf den Markt gekommen sind. Aber es richtet sich, glaube ich, vor allen Dingen an Leute unseres Alters. Und die sich dann fragen, irgendwie, ja, sieht Trapjaw genauso aus? Sieht Mooseman genauso aus? Whiplash, Triclops, sehen die wirklich alle so aus wie früher? Ich glaube, es geht ja im ersten Sinne, geht es hier um uns. Ne? Und alle wollten natürlich, auch wenn man damit nicht gespielt hat, das Castle Grayskull Schloss haben mit diesem Mikrofon, durch das man sprechen konnte, das die Stimme verzerrt hat. Wobei sich auch hier die Frage stellt, warum He-Man ausgerechnet in einem Schloss lebt, dass ein Totenkopf ziert, ne? Dann müsste eigentlich Skeletor drin leben. Aber das nur am Rande. Hm. Ja, Anne, du bist sprachlos.
Urteil.
Ja. Es ist kein perfekter Film. Es ist eine Produktion, die stark auf Actionsequenzen legt, starken Wert legt auf Actionsequenzen, computeranimiert, teilweise auch überfrachtend, aber in seiner Kritik an dem, was man unter Männlichkeit verstehen soll, Selbstironie, anders kann man das ja gar nicht verstehen. Ne? Während der 87er He-Man-Film ja sehr ernsthaft inszeniert gewesen ist mit Dolph Lundgren und Frank Langella. Dieser Cam-Faktor kommt hier zur Geltung. Ich gebe dem Film 4 Sterne.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung.
Bis bald.